Sammlung unter dem Thema Die Bedeutung der Bibelübersetzung für die Reformation.
Ich muss ein bisschen vorsichtiger damit werden, welche Themen ich dem Martin zusage. Die Bedeutung der Bibelübersetzung für die Reformation. Beim Vorbereiten habe ich gemerkt, dass das Ganze ins Uferlose geht. Ich bitte euch um ein bisschen Erbarmen mit mir, dass ihr dieses Thema nicht ganz so hoch hängt, wie es klingt. Wir werden an drei Stellen mal versuchen, etwas von dieser Bedeutung zu packen zu kriegen. An drei Stellen, von denen ich hoffe, dass sie uns auch helfen und uns weiterbringen. Auf Neudeutsch heißt das Flashlight. Bitte entschuldigt, dass wir das nicht in epischer Breite behandeln können, aber Weihnachten haben die meisten von euch wahrscheinlich schon was vor. Das erste Flashlight zur Bedeutung der Bibelübersetzung für die Reformation habe ich mal mit der Überschrift versehen: Feste Nahrung für umkämpfte Seelen. Man mag das vielleicht manchmal nicht so recht glauben, aber die Reformation war zu ihren Anfängen und im Kern eine Seelsorgebewegung. Lange bevor sie irgendwelche dogmatischen Entscheidungen traf, lange bevor sie Kirchenlehre wurde, war sie Seelsorge. Pastor David Yaffin sagte mal, die deutschen Schimpfworte, die er als Amerikaner könnte, die hätte er alle in den Schriften Martin Luthers gelernt. So ist uns Luther ja auch bekannt. Aber was dieser Mann im tiefsten Innern war, war Seelsorger. Einer, dem Gott die Not der Menschen aufs Herz legen konnte und der daraus Konsequenzen gezogen hat. Ein Beispiel dafür, das ist vielleicht manchen geläufig. Philipp Melanchthon wurde mal von schwärmerischen Kreisen stark angegangen, er würde ja gar nicht richtig als Christ leben und wandte sich damit an Martin Luther, und Luther schrieb ihm den Satz: Pecca fortiter sed fortius fide, sündige tapfer, aber noch stärker Glaube. Wir sind da schon Nachfahren der Heiligungsbewegung und denken, wie kann jemand den Satz sagen, sündige tapfer? Luther konnte diesen Satz sagen, weil er Melanchthon sagen wollte, wir sind und wir bleiben Sünder, und zwar so lange, bis wir bei Jesus sind. Wer etwas anderes behauptet, wer wie Pfarrer Jonathan Paul in die Welt setzt, der habe seit 4 Wochen seinen alten Adam nicht mehr gesehen, der ist ein Lügner. Deswegen, sündige tapfer, aber noch stärker Glaube. Glaube daran, dass du auch als und gerade als Sünder ein Angenommener bist, weil Jesus Christus für dich zur Sünde gemacht wurde von dem Vater, der dir vergibt. Und daran häng dich im Glauben. Du bist Sünder, aber du bist begnadigter Sünder. Das ist dein neuer Stand, das ist dein Glaubensleben, daran häng dich. Das meinte Luther. Da merkt man ein bisschen, dass er manchmal lehrmäßig etwas ins Kraut schießt, wenn er sich damit aber die Möglichkeit verschafft, eine umkämpfte Seele zu versorgen. Die Zeit, in der Martin Luther lebte, die auch die letzten knapp, sagen wir mal, 80 Jahre vor ihm, waren eine Zeit der Sehnsucht. Das war nicht so, dass damals alles tot war. Wenn man vielleicht den Vergleich ziehen darf mit dem von Esoterik geprägten Deutschland, da merkt man doch auch etwas von Sehnsucht, etwas davon, dass Menschen in ihrem tiefsten Innern wissen, es muss mehr geben, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt. Nur, sie suchen nicht das, was es da gibt, sie suchen es auch an der völlig falschen Stelle. Ähnlich mag die Sehnsucht gewesen sein, die damals herrschte. Die war natürlich der Zeit und der Kultur geschuldet, sehr stark innerkatholisch. Mönchsorden, Nonnenorden, erlebten so etwas wie eine Erweckung. Teilweise wurden neue gegründet. Das Bezahlen für Messen, das war im Mittelalter ja die übliche Gottesdienstform, erlebte einen Boom wie kaum je zuvor. Diese Sehnsucht war in den Menschen da. Irgendwie muss ich zu Gott hin. Irgendwie vergeht meine Seele daran, dass sie keine Nahrung bekommt mit dem, was sie hier vorfinden kann. Das war dann auch, damit ist gleichzeitig das Problem benannt. Es gab Hunger, es gab teilweise auch sehr verzweifelte Suche nach Nahrung, aber es gab diese Nahrung nicht. Und wenn ich sagte, innerkatholisch zu denken, dann müsste man natürlich davon ausgehen, dass Nahrung in dieser Kirche, die sich ja nach Jesus Christus nannte, irgendwo zu finden wäre. Das war sie aber nicht. Und so breiteten sich die religiösen Übungen aus, während Seelen trotzdem verhungerten. An dieser Stelle wäre auch, wie ich finde, massive Kritik anzusetzen, denn eine Kirche oder, fassen wir es mal ruhig weiter, eine Gemeinde, die auch nur halbwegs etwas von Jesus Christus verstanden hat, die weiß um ihren Auftrag, hungrige Seelen mit dem Brot und dem Wasser des Lebens zu versorgen. Warum gibt es das nicht? Die Sucher gibt's. Das Finden gibt's nicht. Das war ein gravierendes, massives seelsorgliches Problem der damaligen Zeit. Ein Problem, das die Kirche zu instrumentalisieren wusste. Man darf sich die Kirche der damaligen Zeit nicht als so ein Kaffeekränzchen mit Stühlchenkreis vorstellen, sondern als durchorganisierten Machtapparat. Menschen waren auch Mittel und Masse der Macht. Und deswegen waren ein paar kluge Köpfe in Rom, die offensichtlich eher BWL als Theologie studiert hatten, auf die Idee gekommen, wir machen die Angst der Menschen zu Geld. Wir reden ihnen erst die Angst vorm Fegefeuer ein und dann sagen wir denen, wie viel es kostet, da rauszukommen. Es gab in der Zeit dieses Ablasshandels einen Straßenräuber, den finde ich besonders gelungen. Der hat nämlich das System verstanden. Der hat mit seiner Bande einen dieser Ablasshändler überfallen im Wald, hat den komplett ausgeplündert bis auf 3 Reichstaler. 3 Reichstaler waren der offizielle kirchliche Tarif für den Ablass eines Straßenraubs. Da war der raus aus der Nummer. Und Luther als, ja, er hat ja auch Gemeindeverantwortung und er traf immer wieder mal Leute, die gerade wieder irgendwo waren, die schon nichts zu beißen hatten als arme Bauern, die von der Obrigkeit ja auch geplündert wurden, und die dann noch für sich und für die 10 Generationen vor ihnen, der Luther hat es gestern Abend erwähnt, Ablass gekauft haben. Luther sagte das selber auch nach seinem Besuch in Rom zu seinen Studenten. Ja, für meinen Opa Heinrich hatte ich genug Geld mit. Meine Oma Helene muss leider noch weiter schmoren. Da hat sie ein bisschen Pech gehabt. Durch diese Angst wurden die Menschen regiert. In dieser Angst wurden sie auch gestürzt. Ihre Seelen wurden nicht versorgt. Sie wurden geplündert. Hier setzt der Thesenanschlag ein. Das ist ja ein sehr konkreter Anlass mit den Thesen. Das ist ja nicht irgendwie so ein grundsätzlich, wir räumen mal alles auf, geschehen. Das bezieht sich ganz konkret auf diesen Ablasshandel. Und von daher ist es auch zunächst mal noch ein sehr innerkatholisches Geschehen gewesen, verglichen mit den Lehrschriften, die dann später von Luther kamen. Weil er getrieben war davon, dass Seelen verhungerten. Hier wollte er ansetzen und hier finden wir auch seine ersten Ansätze. Diese Ansätze sind autobiografisch zu denken. Und damit kriege ich den Schlenker hoffentlich zurück zur Bibelübersetzung. Martin Luther war selber einer, der zutiefst von dieser Angst beherrscht war. Der war ja eigentlich Jurist, lebte aber in einem Angstsystem, das ihn bei einem Gewitterschlag, der berühmte Blitzschlag zu Stotternheim, dazu brachte, sich an die angebliche Mutter Marias zu wenden, mit der Bitte, wenn du mich hier rausholst, werde ich Mönch. Das wurde er dann auch wenn es nicht die heilige Anna war, die ihn gerettet hat. Und es war immer wieder für ihn die Frage, und diese Frage trieb ihn in das, was man heute als klinische Depression bezeichnen würde. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Hier fragt sich eine zutiefst plattgemachte, zerquetschte Hoffnungs-, Perspektiv-, Kraft- und evangeliumslose Seele: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das Gottesbild, das Luther diese Angst machte, muss ungefähr dem Bild eines schizophrenen Sadisten entsprochen haben. Da ist ein heiliger Gott, der jede Sünde genau sieht und der von Menschen, die in Sünde tot sind, erwartet, dass sie seinen heiligen Maßstäben entsprechend leben. Das sollen sie irgendwie schaffen, und wenn sie es nicht schaffen, kommen sie in die Hölle. Und das Ganze sollte er auch noch mit dem offensichtlich völlig perversen Begriff Evangelium belegen. Wie kann so etwas eine gute Nachricht sein? In dieser tiefen, schrecklichen Verzweiflung einer zerquetschten Seele musste Luther ja auch seine Theologievorlesungen vorbereiten. Und er kommt in seiner Vorlesung über den Römerbrief an Kapitel 1, die Verse 16 und 17, die ihm zu seiner Verzweiflung eigentlich immer oder sehr regelmäßig neue Nägel für seinen Sarg geliefert haben, die ihm jetzt aber völlig neu aufgehen. Ist euch mal aufgefallen, dass Martin Luther ein Bibelergänzer war? Ich meine das nicht im negativen Sinn, der hat keine Zusätze zur Bibel gebracht. Bibelübersetzung heißt erfassen, was da wirklich steht und das dann hinschreiben. Im Römerbrief steht sehr häufig der Begriff Gerechtigkeit Gottes. Luther dachte immer, das ist die Gerechtigkeit, die dem heiligen Gott zu eigen ist und der ich entsprechen muss. In einer ganz stillen Stunde, wahrscheinlich waren zwei Lichter da, eine Kerze und der Heilige Geist, geht ihm auf, Moment mal, da steht Gerechtigkeit Gottes, aber bedeutet das wirklich die Gerechtigkeit, die Gott zu eigen ist? Wie ist das denn mit der griechischen Grammatik? Wie löse ich denn Genitiv auf? Und seither steht in unseren geläufigen Luther-Übersetzungen durch den Römerbrief durchgehend die Formulierung, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben zu Glauben? Damit war die Angst vor diesem Gott weg. Das Gottesbild war in sein Gegenteil verkehrt. Es ist nicht der Gott, der Sünder an seinen heiligen Maßstäben misst und dann verurteilt. Es ist ein Gott, der Sünder passend macht zu seinen heiligen Maßstäben, weil er die ganze Ungerechtigkeit der Sünder seinem Sohn auflädt. Weil er die ganze Ungerechtigkeit der Sünder zu dem Kreuz macht, das Jesus nach Golgatha getragen hat. Wer das im Glauben ergreift, der hat diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er muss sich nicht entsprechend machen, diesem heiligen Gott. Er wird von diesem heiligen Gott entsprechend gemacht, aus Gnade, durch Glauben, durch das Opfer Jesu Christi. Besitz oder Eigentum des Sünders wird dieses Heil dadurch, dass er es im Glauben ergreift. Hier war das Regiment der Angst zu Ende, weil Gott sein wahres Evangelium offenbart hat. Deswegen finden wir gerade im Römerbrief diese Ergänzung, wo es dann nicht mehr steht, die Gerechtigkeit Gottes, was man immer so falsch verstanden hatte, sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Damit hat man diesen Begriff evangelisch aufgelöst. Und man kann ihn evangelisch begreifen. So setzt Luther in Römer 3 in Vers 28 das Wort allein dazu. Das steht im Text nicht. Aber es ist evangelische Übersetzung. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird allein durch den Glauben. Und es fällt das ganze Rennen im Hamsterrad weg. All diese Stufenübungen, die die Kirche von den Menschen verlangte, wo man sich ja bei vorkommen musste wie ein Hamster in seinem Laufrad, der es gerade geschafft hat, eine Sprosse unter sich zu schaufeln und dann kommt die von hinten durch die Brust ins Auge zurück. Und er verbringt sein Leben damit, Sprossen unter sich zu schaufeln. Raus. Das Evangelium greift den Hamster, nimmt ihn aus dem Laufrad, setzt ihn auf den Weg, von dem Jesus Christus sagt, ich bin der Weg. Das ist die befreiende Gnade. Anzunehmen ist das im Glauben. In der Bibel steht es drin. Und das wurde die große seelsorgliche Bedeutung der Bibelübersetzung für die Reformation. Die Zugänglichkeit des Wortes Gottes in seiner ganzen Seelsorge. Das Heraustreten des Wortes Gottes aus der Verklausulierung, die die Kirche draufgepackt hatte, das wurde zur Befreiung der Menschen. Luther hat deswegen auch alles daran gesetzt, die Bibel zu verbreiten, sie nicht irgendwie in Universitäten zu halten, wo man sie hätte studieren können. Die Menschen sollten das wissen, was Gott ihnen wirklich zu sagen hat. Und sie sollten es in einer Sprache erfahren, die sie begreifen und ergreifen können. Das ist das große Verdienst Martin Luthers um die deutsche Sprache. Keine Geheimsprache mehr, sondern eine Sprache, in der Gott mit seiner zutiefst herzlichen Absicht, die Seelen der Menschen zu versorgen, zu seinem Ziel kommen kann. Wir haben uns gestern Abend am Tisch auch ein bisschen darüber unterhalten. Ich selber mache mit bei einer Bibelübersetzung für Sinti und Roma. Was uns die Sinti erzählen von dem, was sie verstanden haben, seitdem sie Gottes Wort in der Sprache lesen können, in der sie leben und denken, das macht den entscheidenden Unterschied. Das ist bei den Wycliffe-Bibelübersetzern ja das gängige Grundmotto: Wenn wir wollen, dass Gottes Wort die Herzen erreicht, dann muss es in der Sprache der Herzen kommen. Dieses Motto geht auf Luther zurück. Luthers tiefste Absicht beim Lostreten dieser Reformation bestand darin, dass Herzen frei werden, dass Seelen versorgt werden, dass Seelen mit dem Allerwesentlichsten versorgt werden, nämlich mit dem Brot und dem Wasser des Lebens. Und dafür müssen sie den kennenlernen, der ihnen Brot und Wasser des Lebens gibt. Und sie müssen ihn so kennenlernen, dass sie zu ihm kommen können. Hier muss die Kirche auch als Mittler beiseite treten. Und sie müssen ihn so kennenlernen, dass sie ihn begreifen und ergreifen können. Hier setzt die Übersetzung des Wortes Gottes ein. Wenn Jesus sagt, der Mensch lebt von dem Wort, das aus dem Mund Gottes geht, und wenn wir einen Gott haben, der will, dass seine Menschen leben, dann muss das Wort, das aus seinem Mund geht, eben auch zu den Menschen hin. Das ist das Wesen der Bibelübersetzung und der Bibelverbreitung. Luthers sogenanntes Turmerlebnis war das, was sein Leben um 180 Grad gewendet hat. Und diese Wende weg von einem Gott, der Menschen vernichtet, hin zu einem Gott, der Menschen ernährt, die wollte er vermitteln, die wollte er, dass sie in der Kirche verkündigt wird. Das war sein großer Kritikpunkt auch zunächst mal, gerade auch bei seinem Thesenanschlag. Wenn das schon in der Bibel drinsteht, dass wir schon einen gnädigen Gott haben, dass wir uns keinen gnädigen Gott machen müssen, warum verkündigt das eigentlich die Kirche nicht? Entweder sie hat es selber nicht verstanden oder sie unterdrückt es absichtlich. In beiden Fällen muss hier gravierend und schleunigst Veränderung eintreten. Es geht um nichts Geringeres als um die Versorgung der Menschen in ihrer Seele mit dem Brot und dem Wasser des Lebens. Dafür muss eine Organisation, die sich nach Jesus Christus nennt, alles daran setzen. Das war der Aufruf, den Luther mit seiner Reformation verbunden hat. Und sein ganz wesentliches Mittel, diese Versorgung der Seelen mit Brot und Wasser des Lebens herbeizuführen, war der Ansatz: Gebt den Menschen das, was Gott ihnen zu sagen hat, und gebt es ihnen so, dass sie es verstehen und ergreifen können. Das zum Gedanken der festen Nahrung für umkämpfte Seelen. Wir machen ein weiteres Flashlight unter der Überschrift Fester Grund auf umkämpften Boden. 1519, also mitten im Trubel der Reformation, starb Kaiser Maximilian und sein 19-jähriger Enkel Karl sollte den deutschen Kaiserthron erben. Dieser Karl war König von Spanien und hat vorher noch keinen Fuß auf deutschen Boden gesetzt. Das war ihm also alles völlig fremd und es kam ihm auch ziemlich irre vor. Er kannte ja aus Spanien schon die Kirche als funktionierenden Machtapparat der dortigen Könige. Das sollte in Deutschland natürlich auch wieder so sein. Der musste ohnehin schon große Zugeständnisse machen, damit er Kaiser wurde. Und der wollte jetzt Ruhe haben und der wollte auch möglichst durchregieren können. Also musste die Kirche parieren. Und es konnte nicht sein, dass in der Kirche irgend so ein hergelaufener Mönch Aufruhr macht. Also zitiert man diesen Mönch nach Worms und will den da, diesen Begriff verwendet man in der Politik übrigens bis heute, wieder katholisch machen. Das sollte eigentlich ein kurzer Prozess werden, die hatten gar nicht vor, eine Lehrauseinandersetzung zu führen. Luther sollte sich da hinstellen, sollte sagen, tut mir leid, ich nehme alles zurück. Das war eine Sache von 2 Stunden. Und so einfach ging es nicht. Die Bibelübersetzung als der feste Grund auf umkämpften Boden. Dann steht da dieser kleine Mönch aus Wittenberg und sagt zu Kaiser und zu Kardinal Cajetan den Satz: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Kurz zuvor, bevor er nach Worms kam, sagte eben dieser selbe Martin Luther noch den Satz: Durch Worms fließt genau derselbe Rhein wie durch Basel und Konstanz. Gemeint war damit die Konzilsgeschichte des frühen 15. Jahrhunderts, wo, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich mich irre, auf dem früheren Konzil Jan Hus bei lebendigem Leib verbrannt wurde und auf dem späteren Konzil die ausgegrabenen Knochen von John Wycliffe auch noch verbrannt wurden. Das eine war in Basel, das andere war in Konstanz. Luther wusste, womit er zu rechnen hatte. Durch Worms fließt derselbe Rhein, der die Asche von Hus und Wycliffe auch aufgenommen hat. Was unterscheidet mich von denen? Eigentlich wahrscheinlich nichts. Wie kommt Luther dann zu einem weiteren Satz, der da lautet: Und wenn es in Worms so viele Teufel gäbe wie Dachziegel, ich wollte doch hineingehen? Zu diesem Satz kommt er, weil er die wesentliche Bedeutung seiner neu gefundenen Grundlage erkannt hat, seines neu gefundenen festen Grundes auf umkämpftem Boden. Er sagte zu Kaiser Karl dem V. und zu Kardinal Cajetan auch den Satz: Konzilien und Päpste können irren und haben auch schon geirrt. Eigentlich völlig unmöglich, übrigens sind wir da auch gar nicht so weit von weg. Wenn man jemandem, der Macht in Händen hält, vorwirft, dass er irren kann, geht man schon ein gewisses Risiko ein. Luther hat diese Freimütigkeit bewiesen, weil er auch einen weiteren Satz sagen konnte. Und dieser Satz hieß: Man widerlege mich mit der Schrift und nicht mit den Kirchenvätern. Martin Luther hatte ja die schwere Aufgabe, in dem Wust der katholischen Lehre das herauszufinden, was wirklich gilt. Gottes Wort von Menschenwort zu unterscheiden. Am Samstag werde ich da noch versuchen, die heutige Diskussion ein bisschen aufzugreifen. Es hat das vor ihm so ja nicht gegeben. Und das, was das katholische Lehramt zu seiner Zeit und auch bis heute festgelegt hatte, war die Offenbarung Gottes, geht innerhalb der Kirche weiter. Bis heute ist es übrigens so, dass katholische Theologen nur etwas herausgeben dürfen, was in Übereinstimmung mit den Lehren von Thomas von Aquin steht. Den hat man zum sogenannten Normaltheologen erhoben. Er gibt die Normen der Theologie vor, die gültigen Maßstäbe. An dieser Stelle entstand für Martin Luther ein Gedankenkreis: Was ist eigentlich norma normans? Was ist norma normata? Entschuldigt bitte, wenn ich euch mit Latein nerve. Was ist der Maßstab, der die anderen Maßstäbe vorgibt? Und was ist ein Maßstab, der von einem höheren Maßstab bestimmt wird? Diese Gleichsetzung des Thomas von Aquin mit dem Apostel Paulus war für ihn als katholischen Theologieprofessor ja das völlig Normale. Er musste hier lernen, umzudenken und herausfinden, was Gott wirklich sagt. Die Kirche konnte auf dem Reichstag zu Worms ihre Positionen ja alle begründen mit dem, was in der Kirche gelehrt wurde. Aber welche Autorität ist dem beizumessen? Luther wagt hier etwas, was so ziemlich ohne Beispiel ist. Er wagt den Schritt heraus aus diesem System, auch herunter von diesem wackeligen Boden, was Menschen alles so lehren, Und er wagt den Schritt hin auf festen Grund, nämlich den Grund dessen, was Gott tatsächlich gesagt hat. Dahinter steckt ja die Frage, was können wir von Gott eigentlich wissen? Und die Frage, erfahren wir das durch Menschen, die sich anmaßen, sie hätten dazu etwas zu sagen? Oder sind wir als Menschen so klein, dass wir das nur von Gott selber erfahren können? Luther geht den Schritt dahin zu sagen, wir als Menschen haben uns vor dem hohen, heiligen, unbegreiflichen Gott so tief zu demütigen, dass wir alleine darauf angewiesen sein können, zu hören, was er sagt. Dies gilt es neu herauszufinden. Darauf gilt es neu, das aufzubauen, was wir lehren. Das wäre dann diese sogenannte Norma Normata, also die Maßstäbe, die von einem höheren Maßstab abgeleitet sind. Und um das zu können, müssen wir den höheren Maßstab so tief erforschen und so gut begreifen, wie es uns der Geist Gottes eben schenkt. Dazu müssen wir ihn erstmal haben. So griff Luther dann zunächst auf verfügbare Quellen, die nicht immer so ganz koscher waren, zurück, dann aber auch sehr bald auf sehr zuverlässige Quellen und übersetzte die ins Deutsche, dass die Gemeinde Jesu, die ja dazu berufen ist, Jesus Christus zu begegnen, vor ihm zu stehen, sich von ihm lehren zu lassen, seine Lehren, seine Worte auch hören, verstehen und ergreifen konnte. Damit war wiederum ein gravierender Teil des Machtapparates der Kirche sehr stark bedroht, weil keine Deutungshoheit über diese lateinischen, sehr verklausulierten Texte mehr bestand. Luther gab mit seiner Bibelübersetzung gewissermaßen die Deutungshoheit des Wortes Gottes zurück in die Hand der Gemeinde. Die Deutungshoheit darf natürlich nicht, jetzt korrigiere ich meine eigenen Worte, sie darf nicht in die Hand der Gemeinde gegeben werden. Sie muss in der Hand des Geistes Gottes bleiben. Aber das Wesentliche daran ist, wir sollen dem redenden Gott zuhören. Wir sollen erfassen, was dieser lebendige Gott, der sich offenbart, uns zu sagen hat. Das ist Auftrag der Gemeinde. Davon soll Gemeinde leben, dadurch soll Gemeinde gebaut werden. So soll Gemeinde sich auch untereinander ermahnen und erbauen. Hier geht das auch zurück in die Versorgung der Seelen. Und es bestand eben die Frage, von was geht das? Von wo kann das herkommen? Was kann das sein, worauf die Gemeinde da gebaut werden soll? Für Luther war das völlig klar. Die Lehre der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Fertig. Danach kommt nichts mehr. Das war eigentlich immer evangelischer Konsens, dass das so ist. Durch charismatische Einflüsse hat sich das ein bisschen geändert. Die katholische Kirche hatte diesen Ansatz nie. Pfarrer der katholischen Kirche müssen zum Beispiel bis heute diese Enzykliken, die die Päpste schreiben, in ihren Kirchen verkündigen als autoritative Lehrschriften. Während wir als evangelische Christen sagen dürfen, was in der Bibel nicht drin steht, hat für unsere Gemeinde keine Bedeutung. Was in der Bibel drin steht, muss aber zu dem gehören, worauf wir unsere Gemeinde aufbauen. So kam Luthers Kirchenreform auch zustande. Die katholische Kirche ist ja ein System, das von oben nach unten durchorganisiert ist. Jesus, sein Stellvertreter, dessen Stellvertreter, die Ortspriester. Die evangelische Kirche ist war, vielleicht sagen wir einfach, evangelische Gemeinden sind genau andersrum organisiert. Jesus Christus sammelt seine Gemeinde, er sammelt sie zusammen zu seinem Leib. In dieser Gemeinde stellt der Geist Gottes dann Brüder heraus, die er damit beauftragt, die Gemeinde zu versorgen mit dem Wasser und dem Brot des Lebens. Und wenn es sinnvoll geschehen kann, dass Gemeinden sich zusammenschließen aus organisatorischen Gründen, weil man sich geistlich auch einig ist und weil es einfach sinnvoll ist, wenn man mit 50 Gemeinden ist, dass ein, zwei Leute das koordinieren, dann bildet man eine höhere Ebene. So funktioniert der evangelische Aufbau. Aber die Lehre kommt nicht von oben, sie kommt aus der Grundlage der Gemeinde, die Lehre der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und es ging einfach darum, Gemeinde Jesu wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich sein sollte. Er baut auf die Lehre der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Nun musste diese Lehre in die Gemeinde gebracht werden und sie musste so gebracht werden, dass Gemeinde sie begreifen und ergreifen konnte. Also nutzt Luther seine Zeit auf der Wartburg und übersetzt das Neue Testament. Sehr bemerkenswert finde ich auch immer die Begriffe, die er da verwendet. Er hat teilweise ja die deutsche Sprache neu erfunden. Wenn wir heute mit jemandem über seinen Beruf sprechen, dann bemühen wir dafür Sprache Martin Luthers. Das geht auf Berufung zurück. Und es geht darauf zurück, dass er als Seelsorger den vermeintlich hohen Rang des Mönchtums durchbrochen hat, indem er den einfachen Christen sagte: Ihr seid angenommene Gotteskinder in dem Stand, in dem ihr steht, und dürft die Arbeit, die ihr tut, als eure Berufung ausüben, als euren Beruf. So funktioniert das auch mit biblischen Begriffen. Das am Beispiel des Glaubens. Wir haben im Griechischen das Wort Pistis, im Lateinischen das Wort Fides. Das ist zunächst mal so einfach nicht verständlich für Normaldeutsche. Was sollen die normalen deutschen Christen verstehen? Pistis heißt Verschiedenes, es heißt Glaube. Das heißt Vertrauen, das heißt auch Vertrauenswürdigkeit, das heißt Zuverlässigkeit. Alles das musste transportiert werden. Und so nimmt Martin Luther einen Begriff, den der mittelalterliche Mensch kannte. Er kannte ihn nämlich aus dem Rechtssystem der germanischen Ordnung, dem sogenannten Lehenswesen, wo ein Mann, der erkannt hat, dass er sein Leben nicht erhalten kann, die Feinde sind zu mächtig, er verdient zu wenig, er kann seine Familie nicht ernähren, er kann sich nicht schützen. Dieser Mann kann zu einem mächtigeren Herrn hingehen und sich ihm angeloben. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Wenn wir beim Beten die Hände falten, ist das die alte germanische Geste des Sich-Angelobens. Man legt sein Leben in die Hand eines starken Herrn, der es schützen und erhalten kann. Glaube, der Begriff Glaube, wie Luther ihn verwendet, ist zutiefst Seelsorge und ist der evangelische Aufruf: Leg als schwacher Mensch, als ohnmächtiger Mensch dein Leben in die Hände des starken Herrn, der dich erlöst, der dich erhält, der dich trägt und schützt und versorgt. Daraus wurde dann aus dem sich angeloben Glauben. Erst René Descartes in der Aufklärung war es, der den Satz geprägt hat, Glauben heißt nicht wissen. Vorher hieß Glauben eine feste, vertrauensvolle, rechtlich auch verpflichtete Beziehung zwischen einem ohnmächtigen Mann und einem starken Herrn. Gnade funktioniert so ähnlich, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir das auch noch miteinander bedenken. So stellte Luther die Gemeinde neu auf festen Grund. Die katholische Lehrbildung hatte ich gerade schon erwähnt. Luther sah sich immer wieder auch Angriffen von Seiten der sogenannten Schwärmer ausgesetzt, die es sehr stark mit direkten Offenbarungen hatten. Von Thomas Münzer stammt der Ausspruch Bibel, Babel, Bubel, man muss in einen Winkel kriechen und dort mit Gott reden. Das ist eine so eine Stelle, wo Gemeinde sehr schnell auf umkämpften Boden gezogen wird. Charismatische Gemeinden zum Beispiel bewegen sich bis heute auf diesem Boden, von wegen Bibel, Babel, Bubel, und dann kommt ein Prophet und macht Prophetenkonferenzen und dann hat sich was mit festem Grund, dann gilt alles Mögliche. Deswegen hat Luther auch viel Theologie in einem gewissen Kampffeld getrieben, weil er immer wieder auf der Suche nach dem wirklich festen Grund war. So musste er gerade Leuten wie Thomas Münzer und anderen Schwärmern um ihn her entgegenhalten. Gemeinde Jesu steht auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Wer Gemeinde von diesem Grund herunterzuziehen versucht, indem er mit Bibel, Babel, Bubel die Bibel weglegt und direkte Offenbarungen hat, der macht sich schuldig am Leib Christi, weil er den Dienst des Satans tut, nämlich Gemeinde zu verwirren und zu erschüttern und ihr den festen Grund, auf den sie gebaut ist, wegzunehmen. Vielleicht fallen euch Parallelen ein, wie ihr diesen Bereich auch anwenden könnt. Aus meiner eigenen Biografie fällt mir eine Parallele hauptsächlich zur katholischen Lehrbildung ein. Ich habe ja mal evangelische Theologie studiert und wir hatten da bei Professor Hans-Martin Barth ein Proseminar in systematischer Theologie. Wir sollten lernen, wie man da arbeitet. Und es ging um die Frage, gibt es einen gerechten Gott angesichts des Leidens in der Welt, die sogenannte Theodizee-Frage. Aus den 16 Semesterwochen ging dann insgesamt hervor, dass wir uns mit 16 gleichrangigen Theologen und deren 16 verschiedenen Stellungnahmen beschäftigten. Und einer dieser Theologen war der Apostel Paulus. Hier werden andere Autoritäten und in der evangelischen Kirche ist es nicht das Lehramt, sondern da sind es die Universitäten, die den Anspruch erheben, sich als grundlegend, durch ihre Deutung als grundlegend neben den festen Grund zu stellen. Martin Luther machte das ganz deutlich, Gemeinde hat einen festen Grund. Das ist die Lehre der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Auf diesem Grund wird sie gebaut, auf diesem Grund kann sie stehen und leben und wachsen. Und auf diesem Grund bleibt sie standhaft. Das wäre mein dritter Punkt für heute Morgen, mein drittes Flashlight. Fester Stand für umkämpfte Gemeinden. Ich hatte dazu jetzt schon vieles ausgeführt. Die Grundfrage bleibt ja, woher können wir von Gott wissen? Wie wollen wir das in unserer Zeit handhaben, dass wir festbleiben bei all dem, was uns so begegnet, wenn jeder neue Kirchentag wieder eine neue Sau durchs Dorf treibt? Wie kann Gemeinde Jesu hoch angesehenen Theologen, die dafür nicht wenig Geld kriegen, dass sie Theologie unterrichten, begegnen, die behaupten, man sollte die Bibel jetzt endlich als Geschichtensammlung nehmen und sie behandeln, wie man andere Geschichtensammlungen, zum Beispiel die Märchen der Brüder Grimm, auch behandeln würde. Entweder es gibt eine Entgegnung gegen solche Positionen, dann braucht diese Entgegnung aber Autorität und die kann nicht von Menschen kommen. Oder es gibt keine Entgegnung, dann haben diese Positionen dieselbe Autorität, dieselbe Legitimation wie jede andere. Und man kann dem immer wieder nur entgegenhalten, die Autorität hat der, der alleine die Hoheit in Händen hält, das ist der lebendige Gott. Er hat seine Autorität ausgeübt, indem er alles schwarz auf weiß hinterlassen hat, was seine Gemeinde braucht, wovon seine Gemeinde leben soll. Das muss seine Gemeinde kennen, sie muss es verstehen. Hier kommen wir wieder zum Thema Bibelübersetzung. Sie muss es wirklich verstehen. Horst Oettershagen und Lothar Gassmann führten gestern Abend ein kurzes Gespräch über Matthäus 16, mit die Stelle, mit der die katholische Kirche das Papstamt begründet. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wenn ich nicht weiß, dass Petros ein kleines Felsstückchen ist, während Jesus aber sagt, dass er auf den Petra, nämlich auf das Felsfundament, seine Gemeinde bauen will, dann gerate ich in schwieriges Fahrwasser, dann bin ich auch nicht mehr in der Lage, der behaupteten Autorität des Papstes evangelische Positionen entgegenzuhalten. Ich muss mir die Mühe machen, Gott in dem, was er zu sagen hat, wirklich verstehen zu wollen. Und Menschen, die die Befähigung haben, das zu vermitteln, müssen sich die Mühe machen, das genau herauszuarbeiten. Ich möchte deswegen einfach auch ein bisschen Werbung dafür machen, schon mal eine der moderneren Bibelübersetzungen zur Hand zu nehmen. Ich meine damit jetzt nicht so gottloses Zeug wie die Volksbibel oder die Bibel in gerechter Sprache. Und ich meine auch nicht so ein Murks wie Gute Nachricht oder Hoffnung für alle. Aber wer die Gelegenheit hat, an eine Bibel von Herbert Janssen mal ranzukommen oder an eine Bibelausgabe von Karl-Heinz van Heiden, der wird die auch mit Gewinn lesen und der wird vielleicht noch mal neu begreifen, was Gott zu sagen hat. Der wird vielleicht, ja, Stand auch noch einmal neu gewinnen können. An dieser Stelle wäre mein persönlicher Wunsch vielleicht, dass sich mal irgendjemand die Mühe macht, die Luther-Übersetzung von 1912 in ein Deutsch der heutigen Zeit zu übertragen. Es würde vielleicht zum Verständnis weiterhelfen und es mag dazu beitragen, dass man neu den Stand gewinnt, den Gemeinde Jesu haben soll, gerade da, wo sie wirklich umkämpft und angefochten ist. Bewegungen wie die Emerging Church oder die neue Paulus-Perspektive, die sind ja so auffällig falsch, dass man da wahrscheinlich kaum in Versuchung gerät. Aber es gibt eben auch dieses Schleichende, wenn, also Leute wie Anselm Grün zum Beispiel, die kommen ja eher schleichend daher, die sind ja nicht so konfrontativ. Und dadurch ist möglicherweise die Gefahr einfach etwas größer, dass man den Boden verliert, dass eine Gemeinde aus dem festen Stand gerissen wird. Lasst uns da nochmal neu drum ringen, wo wir dieses Umkämpftsein unserer Gemeinden sehen und wahrnehmen, da durch das Vermitteln dessen, was Gottes Wort wirklich sagt und auch durch das Ringen darum, was es wirklich sagt und auch dadurch, dass wir unser Verständnis darunter demütigen, möglicherweise persönlich falsch zu liegen und möglicherweise selbst gelehrt werden zu müssen, dass wir dadurch beitragen, den umkämpften Gemeinden wieder festen Stand zu vermitteln. Das soll es für heute Morgen mal gewesen sein. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen dafür, dass du uns nicht im Ungewissen gelassen hast über dich und über den Vater. Du hast Klartext geredet über unser Verlorensein, über unsere Sünde. Du hast Klartext geredet über dich, über dein Heil und über das Evangelium, von dem wir leben dürfen. Dafür danken wir dir von Herzen, Herr. Schließ es uns bitte auf. Sieh unsere Herzen und Seelen gnädig an. Füll sie mit der Versorgung, die wir von dir brauchen. Sieh bitte unser Denken auch gnädig an und füll es mit der Lenkung und Leitung, die wir von dir brauchen. Und dann sieh unsere Verzagtheit gnädig an und füll sie aus mit dem Mut und mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche mir das Lied "Ich weiß, woran ich glaube". Ich glaube, der Thank you.